You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit, and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast. Heute mit den Filmen Jojo Rabbit und Bad Boys 3. Hallo Maxim.
Hi Eskander, wie geht's?
Neue Woche, neues Glück, wird kalt. Die Corona-Neuinfektionen schießen wieder in die Höhe hier in Deutschland. Man kann sich auf die nächste Apokalypse vorbereiten vielleicht, mal schauen.
Aber einen Shutdown wird's nicht geben, oder?
Also ehrlich gesagt, sag niemals nie, ne? Sperrstunden jetzt wieder in Berlin einrichten. Ab 23 Uhr darf man nicht mehr in Restaurants und Bars sein. Weißt du, als ob dann Corona erst dann scharf würde, wenn es dunkel ist oder so.
Die Hemmungen.
Ja, aber tun wir doch mal nicht so, als ob die Hemmungen dadurch auf einmal alle weiterhin bestehen, weil Menschen nicht mehr ihr Gläschen Wein oder ihr Bier in der Bar trinken. Also wenn du dir gerade mal anguckst, was so in Berlin gewesen ist. Hier wurden fette Techno-Partys auf Seen gefeiert, ohne jede Not. Also ich weiß jetzt nicht, wo da jetzt die Bar oder die Restaurants ihre Schuld daran haben, ne?
Naja.
In der Schule sind die Kinder doch auch unterwegs, Leute fahren alle überall hin. Jetzt hast du, dass die Grenzen wieder aufgezogen werden, innerhalb Deutschlands nach 30 Jahren Einigkeit irgendwie. So absurd, in das eine Risikogebiet, also Berlin, ist nicht allgemein, sondern erstmal die Tempelhofer oder die, ich habe vergessen, wer genau, aber irgendwelche Spandauer und Co., die dürfen. Die anderen aus Mitte dürfen nicht, die aus Blankenfelde dürfen. Man blickt nicht mehr durch, so, weißt du? Meine Freundin und ich haben dieses Jahr unseren Frieden damit gemacht, nirgendwo hinzufahren und einfach mal mit dem Arsch zu Hause zu bleiben.
Ja.
Tangiert uns das jetzt nicht monsterkrass. So. Wie geht's dir da drüben?
Ja, ganz gut. Ich hatte 42 Paper zu... Ich weiß überhaupt nicht, ob man als Dozent im Deutschen noch korrigieren sagt, wenn es
klar, warum nicht?
Studenten sonst? Geht. Ich habe korrigiert.
Und ja.
Ich weiß nicht, bei diesem Wort denke ich einfach nur an Mathestunden und richtig falsch. Weißt du, bei Essays ist das ein bisschen schwieriger, ja. Wenn es...
ja. Aber damit bist du durch.
Damit bin ich durch. Wir warten alle mit gespanntem Atem auf den November. Wir haben ja Wahlkampf zurzeit. Am 3. wird gewählt, vermutlich wird man aber erst nach Wochen wissen, wer wirklich nun Präsident geworden ist, weil so viele per Post jetzt wählen.
Briefwahl.
Ja, genau.
Wenn du dir dann anguckst, was euer Präsident da so für, dass man sich überhaupt noch wundert über irgendwas.
Das wundert mich. Das dürfte eigentlich nicht mehr schockieren, aber...
Aber das ist nicht mehr schockiert, das schockiert. Weißt du, so. Dialektik irgendwie, das ist eine ganz wilde Dialektik mit dem Mann. Wir reden voll oft über Trump sogar, ne? Irgendwie kommt das immer zur Sprache, weil das natürlich auch immer so atmosphärisch nebenher krakeelt, sich Masken abzieht.
Ja, sich infiziert. Das war ja auch noch. Aber kommen wir zu den schöneren Sachen im Leben.
Ja.
Ich trinke eine Schorle, eine Grapefruit-Schorle. Etwas langweilig. Aber schmeckt auf jeden Fall gut.
Ich trinke heute ein alkoholfreies Bier. Ich war heute schon professionell. Ich habe heute schon eine Weinprobe gehabt von Südtiroler Wein, die so ein bisschen, sagen wir mal so, zwischen Klassik und Avantgarde ein bisschen waren.
Mhm.
Und dann irgendwie habe ich jetzt nicht mehr die Nötigkeit, jetzt noch einen weiteren Wein auf den Montag aufzumachen. Heute nehmen wir ja wirklich früh in der Woche auf. Nicht? Deswegen gibt es ein schönes Neumarkter Lamsbräu alkoholfrei. Ich finde, das ist so eines der allerbesten alkoholfreien Biere. Und, mal öffnen. Aber aus dem Weinglas trinke ich das wenigstens.
Den
Stil, also meine Weingläser sind auch sehr geeignet für Craft-Biere und so Zeug. Da trinke ich meine Biere nicht immer aus den Gläsern.
Ich wollte schon fragen, macht man das jetzt so?
Also, ich mache das auf jeden Fall so. Und diese Gabriel-Gläser habe ich, das ist so Universalglas. Das ist eigentlich auch sehr, sehr gut wirklich für so Pale Ales, IPAs, schießt mich tot, ne? Also, und ein bisschen mit der Frische dieses alkoholfreien Chunk-Bieres können wir jetzt reinstarten. Und zwar erstmal in Jojo Rabbit, ne?
Ja, genau. Und so
unseren Genrefilm, wobei wir haben das ja in der letzten Folge so ein bisschen unter dem Begriff Nazi-Satire, Nazi-Komödie irgendwie gehabt. Das ist ein trojanisches Pferd, ne, was das angeht, der Film.
Ja.
Also,
Johannes Betzler, genannt Jojo, ist 10-jähriger und leidenschaftlicher Nazi bei der HJ. Was ihn besonders macht, ist, dass er nicht besonders geeignet ist als HJler, trotzdem glühender bekennender Nazi ist. Er hat einen imaginären Freund. Sein imaginärer Freund ist Hitler. Derweil beherbergt seine Mutter ein jüdisches Mädchen. Elsa, glaube ich, oder? Eines Tages stößt Jojo bei seinen Spielen auf dieses Mädchen. Es bahnt sich ein Konflikt an zwischen dem Nazi-Sohn, der Mutter, die Widerstand leistet, und der Jüdin, die auf dem Dachboden wohnt.
Also beziehungsweise er wird in seinen Grundfesten des Nazi-Seins erschüttert.
Ja, genau. Gedreht wurde der Film von Taiki Waititi. Das ist ein neuseeländischer Regisseur. Was hat er noch gedreht?
Thor Ragnarok.
In the Shadows.
Witzigerweise.
Ja, Thor Ragnarok und What We Do in the Shadows, eine Vampir-Satire, die doch ziemlich gut war. Ich würde dieses Gespräch eigentlich ganz gerne mit dem Postskriptum anfangen. Aha. Ein Zitat. Ja, genau. Ein Rilke-Zitat kommt am Ende. Das ist Fade to Black, und dann, ich lese das mal auf Englisch vor. Das ist aber aus einem Gedicht, das heißt, Gott spricht zu jedem nur, ehe er ihn macht. Und auf Englisch, let everything happen to you. Beauty and terror. Just keep going. No feeling is final. Und ich finde dieses Zitat bezeichnend für den Film, weil ich diesen Film und dieses Zitat und alles um diesen Film herum einfach als Verfehlung betrachte im Kontext des Holocausts. Und ich meine das nicht wirklich in erster Linie als moralische Verfehlung, sondern wirklich als ästhetische. Das hat damit zu tun, dass eine Coming-of-Age-Geschichte und eine Geschichte des Widerstands in den Bereich des privater Präferenzen transponiert wird. Man hat das Gefühl, dass Nazi-Sein damit zu tun hat, dass man dumm und hässlich ist, und Juden und Widerstandskämpfer sind schön und bescheiden. Und das ist die Kontradistinktion oder der Konflikt des Filmes, beziehungsweise das ist die Vereinfachung, um die sich dieser Film dreht. Und diese Ästhetisierung dieses Problems finde ich höchst fragwürdig. Obwohl ich diesen Versuch, eine Nazi-Satire zu schreiben, nicht grundsätzlich verneine. Ich finde, dass man das machen kann. Ich finde, dass Günter Grass mit der Blechtrommel sehr gut zeigt, wie man das macht. Und die Schlöndorff-Verfilmung finde ich in diesem Kontext zum Beispiel auch sehr gelungen. Ich sage nicht, dass das a priori nicht zu machen ist, sondern dass dieser Film aus anderen Gründen versagt, beziehungsweise sein Ziel einfach komplett verfehlt.
Was ist denn für dich das Ziel gewesen des Films? Oder was hatte Waititi vorgehabt?
Also ich denke, dass dieser Film als Coming-of-Age-Story funktioniert. Das Problem ist, dass er eine verzuckerte, bittersüße Coming-of-Age-Story eben in diesen Kontext transponiert und versucht, beides auf einmal auf die Schippe zu nehmen. Das funktioniert einfach nicht, finde ich. Die sind so zumindest nicht zu vereinen. Vielleicht als auch um diese Punkte zu untermalen, weil das ist gerade ein bisschen sehr abgehoben gewesen. Ich versuche das an gewissen Szenen mal festzumachen. Wir haben zum einen Hitler als Über-Ich dieses kleinen Jungen. Das finde ich einfach eine derartige Vereinfachung dieses Komplexes, zu sagen, faschistische Ideologie sich eins zu eins in das Unterbewusstsein und in diesem Über-Ich manifestiert, dass sich das so widerspiegelt. Das ist nicht diesem Komplex gerecht, dieser Konstellation Faschismus. Und dann gibt es eine Szene relativ am Anfang, so verdient auch Jojo seinen Spitznamen, Jojo Rabbit. Er ist bei einem, ja, das ist ein Ritual bei der HJ, er soll einen kleinen Hasen töten. Die älteren Nazis haben sich in einem Ring um den Jungen gestellt und schreien alle, kill it, kill it, weißt du? Das ist einfach für mich eine groteske Verzerrung eben der wirklich perfiden Rituale, die eben ein faschistisches Subjekt produzieren.
Ja, ich habe ein paar andere Blickwinkel auf diesen Film, die manchmal aber auch Überschneidungspunkte mit dem haben, was du gerade gesagt hast. Beginnen wir mit dem, was du als letztes hattest. Das ist eigentlich ja so eine Art und Weise von, man könnte sagen, Trivialisierung in manchen Punkten ist, dann durch so eine künstlerische Brille. Und das ist auch dahingehend, wenn auf einmal dann Hauptmann Klenzendorf, gespielt von Sam Rockwell, mit seiner Power Rangers-Uniform fast in den Krieg reinstürmt. Eigentlich ist sehr viel lächerlich in diesem Film. Dass man sagen könnte, das nimmt so eine Tragik raus aus dieser Thematik. Es gab für mich aber so eine extreme Achterbahnfahrt in diesem Film. Da spielen zwei Schuhe eine Rolle, die auf einmal an einem Ort sind, mit dem man nicht gerechnet hat. Obwohl der ganze Film, selbst wenn dann der Endkampf ausbricht, wirkt es nicht brutal oder tödlich. Auch wenn da die Hausfrau mit ihren Küchenschürzen tot in den Trümmern liegen, das Gefühl kommt nicht auf. Aber da gab es diesen Moment dieser Überraschung, von dem, auch wenn das alles irgendwie aussieht wie so Groteskerie, da gibt es die Folge, dass Menschen sterben. Und zwar auf so eine willkürliche Art und Weise, weil das war so willkürlich reingeworfen, nur angedeutet mit wenigen kleinen Mitteln. Ich versuche hier nichts zu spoilern, deshalb mache ich das so komisch.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das hat aber mit dem zu tun, dass ich dann für mich persönlich den richtigen Rhythmus im Film gefunden habe. Wo wurde ich am Anfang? Die erste Szene ist halt Jojo Rabbit oder Jojo Betzler mit seinem Hitler, der von Taika Waititi, by the way, gespielt wird. Mhm. Und das fand ich so unwitzig einfach. Diese Sachen hat es überhaupt nicht gebraucht. Klar, es braucht irgendwie ein Zwiegespräch. Dieser kleine Junge, der irgendeinen imaginären Freund hat, mit dem er redet. Das waren nicht funktionierende Dialoge. Und dann kam einfach die Musik rein. Die Beatles auf Deutsch gesungen, Tom Waits, am Ende kommt David Bowie's Heroes auf Deutsch. Als dann der Beatles-Song kam hier, Let Me Hold Your Hand, auf Deutsch, gib mir deine Hand. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es genau eben diese Dekontextualisierung oder die Dekonstruktion zum anderen auch, des so oft Gesehenen. Diesen Kern rausnehmen, anders verorten, anders aufladen. Also gerade wir hier kennen ja irgendwie alle Nazi-Filme, so, und von Untergang, wir haben auch schon der Hauptmann besprochen, diese eine Szene, wo ganz, ganz oft halt Hitler gesagt wird, das hat mich mega krass an To Be or Not To Be erinnert, dieses Kostümige dann, was eben bei Lubitsch-Film rauskommt, hast du hier, finde ich auch. Ich habe diesen Zwischenton für mich entdecken können, nachdem für mich irgendwie klar war, das ist irgendwie Billy Elliot hier mit Hitlerjungen, deswegen dieser Coming-of-Age-Gedanke ist total richtig. Und dann die Bücherverbrennung mit Tom Waits, dann war für mich so, what the fuck, was sehe ich hier gerade? Mhm. Also das ist ja so komplett dekonstruiert alles. Das hat sich in der ersten Viertelstunde für mich entwickelt, dass ich den Vibe ein bisschen begreifen konnte. Und dann kam noch die Lichtsetzung. Die Mise-en-Scène ist ja sehr konstruiert auch, ne? Die Kameraoperationen sind ja auch sehr künstlerisch. Der Versuch mit keiner Faser ist, oder mit keiner Faser wird hier jetzt der Versuch unternommen, einen Nazi-Germany irgendwie aufleben zu lassen. Das wirkt ja auch alles irgendwie wie eine Mischung aus Tschechien und, keine Ahnung, irgendwie Südengland, so ehrlich gesagt. Ne? Die Komik und dann aber auch die Trauer hat für mich in anderen Punkten gewirkt. Ja, das ist für mich dann die Frage, ob man den Topos des Nazi-Films, wer darauf ein Anrecht hat, To Be or Not To Be ist auch nicht ernsthaft, ist ja auch blöde Leier in vielen Punkten gewesen, ne? Aber wer hat das Recht, einen Film mit Nazis zu machen? Und ich fand jetzt diese Frage von einem Regisseur, der in dem Sinne ja auch sowas wie Thor Ragnarok gemacht hat, ich fand, das war überraschend feinsinnig. Damit habe ich gar nicht gerechnet, ne? Ich habe diese Headline gelesen, Alter, was geht da denn ab? Dann habe ich einen Trailer gesehen, das war so super poppig. Das hat mich so ein bisschen an Death of Stalin erinnert. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Mhm. Aber dann hat sich für mich das berechtigt, weil es eben einen anderen Tonfall hatte. Das ist dieses Topos mal anders ausgeleuchtet. Und für mich war dann diese dramaturgische Achterbahnfahrt, die so mit so einer extremen Tiefe an der komischsten Stelle im Film, fand ich super überraschend. Und das hat mir ein bisschen nachgewirkt, ehrlich gesagt. Weil davor war es so heiti-teiti, irgendwie alles ein bisschen lustig. Das waren so kleine Situationskomik, die da reingewoben wurden. Also diese Fallhöhen fand ich interessant, dass diese Fallhöhen auch mal anders eben aufgeladen wurden und eigentlich alles im super kleinen Raum, in der fast kammerspielartigen Größe geblieben ist. Es geht eigentlich nur um 4-5 Personen innerhalb dieses Films, ne? Mhm. Und obwohl Millionen Menschen ihr Leben verlassen haben, wird das so runterkondensiert auf diese 3-4 Beziehungen. Dann noch in diesem Schlaglicht. Ich fand das ganz anregend, ehrlich gesagt. Mhm. Aber der Adolf hier, es hat immer den Drive rausgenommen, fand ich. Mhm. Und dafür kann Waititi gar nicht so viel. Ich finde, der hat das Beste getan, was er konnte. Diese Figur. Und genau das ist vielleicht an der Punkt, weil der immer auftaucht, wirkt das platter, als es vielleicht ohne das getan hätte. Oder du hättest ein anderes alter Ego oder imaginären Harry-Freund gebraucht, weißt du? Mm. Keine Ahnung, mach doch dann sowas wie mein Freund Harvey einfach. Mach doch so einen großen Hasen. Wenn der Duke George Rabbit hat. I don't know. Aber du musst ja nicht ihn nehmen.
Ich hänge mich dann immer noch daran auf, dass dieser Hitler-Topos oder dieser Holocaust-Topos angesprochen wird, beziehungsweise instrumentalisiert wird. Ich habe vorletzte Woche zum Beispiel Brazil zum ersten Mal gesehen. Und klar, der spielt mit 1984 von Orwell. Stalinismus ist ein Stichpunkt, der im Kontext dieses Filmes dann absolut erwähnt werden muss, aber nicht der absolute Horizont des Filmes. Eben weil er in dieser Fantasielandschaft spielt, in ein futuristisches England versetzt wird. Und wir erleben es ja heute. Es ist ja nicht so, als wäre ein faschistischer Ton auf Nazi-Deutschland beschränkt.
Ja.
Vor allem, ich meine, das verspricht ja so viel in diesem Trailer. Man erwartet etwas wirklich Abgefahrenes. Dann braucht man eigentlich diese Bezeichnung Deutschland und Hitler nicht. Schau dir auch an, was hier Dingens. Es ist vielleicht nicht der künstlerisch beste Umgang damit, aber was Wes Anderson mit Grand Budapest Hotel gemacht hat. Es hatte immer noch dieses Gefühl von Mitteleuropa. Man hat sehr wohl die Referenzen erkannt. Es hat dann eine universelle Gültigkeit erlangt, dadurch, dass es nicht gebunden war. Und wenn es einem darum geht, auf das Universelle zu zeigen, dann braucht man das einfach nicht, finde ich.
Ja, klar, faschistoides Verhalten hat es auch nach 45 und auch vor unserer heutigen Zeit gegeben. Und vielleicht, was du gerade gesagt, diese universelle Gültigkeit eben auch dadurch zu stärken, dass eben nicht das Hakenkreuz so eine entscheidende Rolle spielt. Dass diese dystopischen Merkmale, dass es so eine Mehrdeutigkeit gibt, wo wir uns eigentlich befinden. Dieser Film wirkte nicht wie Deutschland in den 40ern, ehrlich gesagt. Das wirkte so anders. Manchmal ein bisschen von der Zeit entrückt, manchmal auch verrückt. Wenn man nicht dauernd überall Swastikas gesehen hätte, weiß ich nicht. Das war ja genau dieses nicht so wirklich Lokalisierbare, dass sie dann nicht die Extrameile vielleicht gegangen sind, klar.
Ja, und ich weiß nicht, also diese zwei, vor allem diese zwei letzten Linien, just keep going, no feeling is final. Das Gefühl, was heraufbeschworen wird, ist im Kontext der Endlösung einfach für mich total fehl am Platz, weißt du?
Ich finde, dass man sich damit auseinandersetzen darf, das sollte möglich sein, dass man sich humoristisch damit beschäftigt, Nuancen dann eben aus dieser Coming-of-Age-Geschichte zu bringen und das in diesen Topos einzubauen, das war noch nie eine falsche Idee. Wie gesagt, ich kann wieder einen Moff Lubitsch-Film referieren, das eines der stärksten Beispiele ist, wie es auch vielleicht geschmackvoll geht. Für mich war es nicht geschmacklos, ehrlich gesagt.
Vielleicht war es für mich zu geschmackvoll. Ich weiß nicht, irgendwo hänge ich mich auf. Und ich will jetzt hier nicht den Hüter des guten Geschmacks oder irgendwelche kulturbourgeoisen Vorstellungen des Machbaren darstellen. Das will ich nicht sein. Und ich stimme mit dir absolut überein, dass man mit diesen komplexen Themen auch humoristisch umgehen sollte.
Es gibt einen Film, der heißt La Vita e Bella. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Roberto Benigni. So eine Ähnlichkeit vielleicht hat er diesem Film, weil er eben auf so eine spielerische Art und Weise sich mit diesem Thema beschäftigt und auch so eine Gefühlsachterbahn ist. Kennst du den?
Ja.
Wie Roberto Benigni eben dann seine Frau kennenlernt, seine romantische Komödie im faschistischen Italien. Und der zweite Hälfte ist halt der Überlebenskampf von ihm und seinem Sohn innerhalb eines KZs. Er schafft es eben mit so einer Menschlichkeit, dass es vielleicht auch mitfühlend bleibt. Obwohl ich jetzt persönlich nicht den Eindruck hatte, dass hier das Menschliche in ganz gewisser Weise nie Teil gewesen ist. Es gab immer wieder Momente, fand ich, wo das deutlich wurde. Und wie gesagt, es gibt einen Grund, warum es wirklich für mich eine Achterbahnfahrt, auch dieser Film hier auf einmal, mit so ganz kleinen Mitteln irgendwie erzeugt. Aber man kann sich natürlich generell damit auseinandersetzen, ob es jetzt die richtigen Mittel waren oder nicht. Für mich persönlich fand ich den Film lohnenswert zu schauen und sich damit auch auseinanderzusetzen. Und diese provozierenden Fragen am Ende sind ja auch in dem Sinne gute Fragen, ne? Meine Empfehlung wäre, dass man sich den anschaut und dann guckt, ob es da Probleme gibt für einen.
Ja.
Und die kann es geben.
Ja, absolut.
So. Kommen wir zu einem Film, der voller Probleme ist.
Ja, ich muss mal kurz das Blatt umdrehen. So.
Oh, fuck. Ja. Die Sprache ist von Bad Boys 3, Bad Boys for Life, glaube ich. 17 Jahre nach dem zweiten Teil, den ich ja schon mal reingeworfen habe bei Lieblingsfilmen. Das wird mit dem nie passieren. Fangen wir mal vorne an. Ich glaube, das ist schon abgehandelt. Obwohl, eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, die verworrenste Actionfilm-Story, die ich je gesehen habe.
Ich habe auch Notizen für zwei Versionen der Zusammenfassung, weil ich nicht wusste, ob ich jetzt die Zusammenfassung für den Film mache oder nicht. Wirklich zwei Stichpunkte für zwei Ansätze. Du hast schon recht. Man kann das so oder so machen.
Aber das interessiert mich jetzt.
Naja, die einfache Version ist ja, dass Mike Lowry und Marcus Burnett alt werden. Darum geht es in diesem Film. Beziehungsweise alt geworden sind und damit klarkommen müssen. Das war meine Kurzfassung. Kannst jetzt die Langfassung machen.
Okay. Der Film fängt damit an, dass eine krasse Gangsterbraut aus einem mexikanischen Knast ausbricht. Die gehört zum Kartell und die macht Racheanschläge in Miami. Unter anderem eben auf Mike Lowry. Dann rotten sich die beiden dann doch wieder zusammen, um dann der Sache auf den Grund zu gehen. Boah, ey, das ist so unsexy einfach, weil ich alles rauslassen muss zum anderen. Und zum anderen ist das so ein verworrener Scheißplot einfach. Mhm. Und es fängt schon mal damit an, dass der Film fucking 40 Minuten braucht, um überhaupt anzufangen. Das ist das allergrößte Problem einfach. Ist das aufgefallen?
Ja, ja. Du hast auch nicht erwähnt, dass der Killer, also der
ja, Digga, was spoilere ich jetzt? Wenn wir jetzt festlegen, dass wir diesen Film nie empfehlen, dass wir nicht wollen, dass Menschen diesen Film gucken und deshalb alles erzählen, dann bringe ich dir die richtige Version von dieser, die richtige Zusammenfassung, damit die Menschen wissen, was das fucking Problem ist an diesem Film.
Ich muss ehrlich sein, also als ich den Film zu Ende geguckt hatte, war ich so wütend, dass ich mir vorgenommen habe, diesen Film unter der Rubrik Blockbuster in diesem Gespräch kein einziges Mal zu erwähnen und auch den Plot nicht zu erwähnen. Und dass wir uns einfach über irgendwas anderes Beliebiges unterhalten, gerne auch über Blockbuster, aber nicht über diesen Film. Das hat mich so aufgeregt und ich habe einfach die Zeitverschwendung gefühlt in jeder Sekunde. Wir sind jetzt schon reingestartet und ich glaube, das ist auch unseren Zuhörern nicht ganz fair gegenüber, wenn wir diesen Film gar nicht besprechen. Deswegen.
Nein, ich möchte diesen Film besprechen. Ich habe zwei Seiten vollgeschrieben, ne, mit Bullet Points. Ich war auch in so einer richtigen Wutlaune und habe alles runtergeschrieben, weil, nochmal, ich habe den Vorgängerfilm als einen meiner Lieblingsfilme bezeichnet. Bad Boys ist ein sehr wichtiges Franchise eigentlich für viele in unserem Alter, glaube ich. Ne? Das ist ja eines dieser Filme, die ja zu unserer Jugend- und Kinderzeit waren. Ne? Mhm. Dann kommt das Ding und was ich Punkt 1 nicht wusste, bis ich mal nachgeschaut habe und dachte, das kann doch gar nicht von Michael Bay sein. Ja, ist auch richtig so. Ist ja gar nicht von Michael Bay. So.
Hast du das nicht gemerkt im Intro, dass da Adil und Bilal das gedreht haben?
Vielleicht habe ich da gerade irgendwie was anders hingeguckt. Ich habe das, glaube ich, einfach übersehen. Für mich war das so klar, dass ein Bad Boys Film von Michael Bay ist. Weißt du, das ist so wie Weihnachten, da kommt auch nicht der Osterhase auf einmal, weißt du? Zusammenhängende Paare für mich einfach gewesen. Und dann dachte ich irgendwann so, das ist aber eine komische 360-Grad-Fahrt. Das sieht aber ganz anders aus. Und dann guckt man nach und dann erstmal cool, dass dieser so Jungspunden, sag ich mal so, auf einmal so 90 Millionen Dollar in die Hand drücken. Zum anderen habe ich auch gedacht, so Digga, das war die größte Scheiße, dass die zwei Jungspunden 90 Millionen Dollar in die Hand gedrückt haben und dass sie das dabei rauskriegen. Auf das Erbe gespuckt und dabei haben sie die ganze Zeit versucht, das Erbe auf so eine Empore zu heben, weißt du? Mhm. Aber sie haben überhaupt nichts begriffen. Ich frage mich, ob die beiden jemals was gesehen haben wirklich so vor. Die ersten 2 Minuten fand ich so voll witzig, man, das fucking Reggie. Die witzigste Szene aus dem Bad Boys 2, du bedienst so die Automatismen, so die Reflexe von den Leuten, die ja die beiden Vorgängerfilme einfach in- und auswendig kennen. Und dann aber machst du den komplett falschen Weg, sondern machst erstmal nach 22 Minuten, dass überhaupt irgendeine Erzählung beginnt. Und dann ist die Erzählhaltung erstmal, ja, das sind zwei alte Opis, die irgendwie so against all odds irgendwie auf einmal ihren Polizeidienst machen müssen. Dann kommt es dazu, dass Mike angeschossen wird und fast krepiert. Das dauert nochmal 20 Minuten, bis dann der Captain umgebracht wird und dann auf einmal geht der Film los.
Ja.
Digga, du musst damit anfangen. Der Typ wird weggeknallt und dann geht es darum, dass die beiden wieder nochmal letztes Mal zusammenfinden. Ich hätte mit Martin Lawrence angefangen im Bademantel mit seiner Pina Colada. Das wäre der erste Shot für mich gewesen. Ist klar, der Typ ist in Rente. Und da brauchst du nicht mal Michael umbringen zu lassen, dass der Typ zurückkommt. Das ist scheißegal. Der Typ ist in Rente. Und das Einzige, was ihn zurückbringt, ist sein Captain. Einer der wichtigsten Identifikationsanker für den Zuschauer. Der immer mit seinen Rants, mit seinem Wusa eben auch für Gags verantwortlich war einfach in diesem Franchise. So. Okay, dann knallst du den Typen halt weg. Okay, never mind. Aber das wäre der starke Konflikt gewesen. In der Erzählstruktur reicht ja der starke Konflikt, dass ein Mordanschlag auf Mike gewesen ist, gar nicht aus, dass die beiden wieder zusammenarbeiten. Ist das aufgefallen?
Ja, ja, klar.
Das hat mich einfach schockiert, wie das sein kann, dass man so daneben liegt.
Naja, das hat alles so gewirkt, als hätten zwei Werbedudes, die noch nie einen Film gesehen haben, versuchen, einen Film zu drehen. Es fehlt an jeglicher Signatur. Der Film wirkt einfach so so glossy. Es wirkt wie eine Hochglanzsimulation eines Filmes. als würde man an gewissen Stellen einen Index für einen richtigen Film sehen. Das ist das, was wir mit dieser Werbung referieren. Es gibt auch keine Polizeiarbeit. Also die Polizeiarbeit in diesem Film ist absolut redundant. Ist dir das aufgefallen? Es gibt ja diesen Ammo Squad. Die sollen die Polizeiarbeit in diesem Film leisten, aber das ist ja alles umsonst, weil der Killer sowieso auf Mike hinterher ist. Man braucht überhaupt nicht diesen Kontext der Polizei. Weil ihre Arbeit komplett umsonst ist. Keiner der Beweise führt weiter im Plot. Es wird keine Erkenntnis aus der Polizeiarbeit gewonnen.
Vor allem, du hast es gerade angesprochen, die Polizeiarbeit wird gemacht von sowas wie der Ammo Squad, wo ein ganzer Haufen von jünglichen neuen Charakteren, oder nennen wir sie mal besser Handlungsfiguren, etabliert werden, die es vorher nie gegeben hat. Ich habe ja mit meiner Freundin ihr das nochmal alles gezeigt, bevor wir dann den dritten geguckt haben. Und das war schon interessant. Ich fand zum Beispiel den ersten, ich finde den ersten an sich, ist eigentlich der beste von den dreien. Das liegt auch vor allem daran, dass es einfach so Konstanten gibt innerhalb dieses Franchises, die dort in diesen beiden Filmen, also 1 und 2, respektiert werden. Eines der wichtigsten davon ist die Polizeiarbeit von Mike und Marcus, ne? Dieses zu Informanten gehen, zu irgendwelchen Leuten, die Drogengehändler sind, zu irgendwelchen Rastertypen, die da solche Medizinmänner, ne, so jetzt aus beiden Filmen einer rausgegriffen, und dass die dann so ein Schauspiel da aufführen und damit ihrer ganzen Coolness so an Informationen kommen, an die sonst niemand rankommt. Ja. Dann hast du da irgendwie das Team aus der Zukunft, keine Ahnung, Navy CIS 2050 da irgendwie rumkrüppeln, 5 junge sexy People aus Sports Illustrators irgendwie, und es ist alles so auf dem Silbertablett ausformuliert gewesen, was die jetzt mit welcher Handlungsfigur erreichen wollen. Und das fand ich am spannendsten. Für mich ist die große Folge, ich hätte mir das niemals denken lassen, bevor ich diesen Film gesehen habe, aber dass Michael Bay sich nicht kopieren lässt. Typ hat einen Signature-Style. Die haben zwar trotzdem ihre 360-Grad-Schwenks gemacht, die haben trotzdem Slow-Mos gemacht, die haben trotzdem Clubs. Dieser Club, der war so wie 2004er, weißt du so?
Ja, ja, Propaganda.
Und, genau, was ist denn das für ein Club? Es gibt auch Autos in dem Ding, da gibt es auch eine Verfolgungsjagd, aber das ist alles schlecht gewesen, auch so schlechte Action-Animation. Das ist nun mal eines der Dinge. Im zweiten gibt es eines der besten, finde ich, Autoverfolgungen, ne? Haben wir auch, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen gehabt. Da gibt es überhaupt keine Spektakeltiefe in diesem Film. Es gibt viel zu viele Gadgets eigentlich, die uns da präsentiert werden. Ammo, der Bösewicht, ist kein verkuckster Kolumbianer oder Russe, sondern so ein Muttersöhnchen eigentlich, der einen Komplex hat mit seinem Vati. Also da gibt es überhaupt keine Spektakeltiefe, weil sie versucht haben, alles so aufzublähen auf der einen Handlungsebene, dabei aber vergessen haben, worum es eigentlich geht, wenn man zu Bad Boys 3 ins Kino geht, und haben dann vergessen, das Spektakel eigentlich wirklich ernst zu nehmen und das Ding nach vorne zu bringen.
Ja, also ich wusste, dass es schlimm wird bei der Eröffnungssequenz. Da ist ein Parallelschnitt zwischen, was nach einer Verfolgungsjagd aussieht, und dann kriegt man so, ja, Luftaufnahmen von Miami. Aber das sind keine Aufnahmen von den Autos, sondern einfach nur Aufnahmen wie aus einem Werbespot für eine Reise nach Miami.
Für Miami.
Weißt du, was ich meine? Ja, genau.
Miami, die Stadt für schnelle Autoverfolgung.
Genau. Nee, aber dann hat man die schnelle Autoverfolgung und dann hat man einfach irgendwie random einen Shot vom Strand. Und
weißt du, was stark wäre, wenn sie diese Shots einfach gekauft hätten in irgendeinem Creative Commons Katalog?
Ja, so sah das aber aus. Mein Gott, die Spannung wird da komplett herausgenommen, dadurch, dass dieser Parallelschnitt einfach nicht funktioniert. Normalerweise wird etwas Spannendes mit etwas anderem Spannenden kontrastiert, und die beiden gehören irgendwie zusammen und A-Plot und B-Plot werden sich irgendwann treffen. Aber das war A-Plot und B-Roll und nicht genau, A-Plot, B-Plot.
Das war A-Plot und Commercial Break, ne?
Ja, genau. Die Heineken-Werbung hast du auch mitbekommen, ne?
Die haben ja immer ein bisschen Product Placement drin, ne? Muss man dazu sagen.
Es gibt solche und solche, ne?
Es gibt ja so ein paar Signature-Shots von Michael Bay. Da gehört halt auch das Flugzeug über den Miami-Schild, ne? Mhm. Und ich finde, das ist so bildgewordenes Testament über diesen Wesenszustand dieser beiden Filme. Man muss sich diese beiden Shots mal parallel anschauen, wie das Michael Bay macht und wie das hier Arby und Fahlach gemacht haben. Das ist genau, was du gesagt hast. Das ist eben der A-Lister gegen die B-Rolle, ne? Wirklich so. Also es ist, und Wir haben noch gar nicht über das Feuer-CGI geredet in der Finalsequenz.
Ach, oder? Du Scheiße, Alter.
Nimm doch einfach wie bei echte Flammen. Das Set-Design war so billo. Weißt du, während sie ja noch im zweiten eine ganze Villa kaputt gemacht haben. Und das ist nochmal, wie gesagt, das Signature-Move von Bay. Der Typ, man kann von dem halten, was man will. Der Typ ist komplett abgehoben und hat sich in den letzten Jahren jenseits von Gut und Böse Regie geführt. Ne? Aber was der Typ bei Bad Boys 2 gemacht hat, mit echte Häuser bauen, die echte Häuser abreißen und echte Feuer legen, das ist nochmal einfach gute alte Action-Tradition, die aber 2020 immer noch viel besser ist und viel geiler wirkt als diese ganze CGI-Kacke, die wir da serviert bekommen. Und dann mach's doch gleich richtig. So, und das Ding ist ja auch, ist es nicht unbedingt viel günstiger gewesen als der zweite, aber hat viel mehr eingenommen. Das ist der erfolgreichste Bad Boys-Film des gesamten Franchises, ne?
Krass.
Und das musst du dir mal geben. Meine allergrößte Angst, also nachdem ich das alles bestanden habe, war der Stinger am Ende dieses Films.
Ja, ja.
Dann denkst du so, bitte nicht, bitte geh nicht mit deinem mexikanischen Sohn, der so 0,0% irgendwie nach dir oder nach irgendjemandem aussieht. Bitte mach nicht Bad Boys Next Generation oder Next Gen oder irgendeine Scheiße. Das Problem ist, dadurch, dass es ja erfolgreich gewesen ist, denken sie wirklich, dass es gut ist. Der Zweck heiligt die Mittel anscheinend. Und also für mich gab es zwei große Motti. Zum einen, Michael Bay ist nicht kopierbar, zum anderen, wäre den Anfängen. Wenn man wirklich mit Demut dann vielleicht in einer ganz gewissen Art und Weise oder so einem schönen Blick der Wesenskern dieses Franchises ist oder war nach diesem Selbstmord durch diesen Film. Aber was der Wesenskern dieses Franchises war, glaube ich, ist es gar nicht so schwierig, einen dritten guten Film zu machen.
Das andere Problem war einfach, dass die Gags überhaupt nicht funktioniert haben.
Ich ja, meine, das stimmt.
Wie oft soll das witzig sein, dass Martin Lawrence eine Brille braucht?
Ja.
Das war das erste Mal nicht witzig und dann beim 50. Mal habe ich nur noch gestöhnt.
Die gesamten Dialogszenen, die haben keinen Drive, die haben kein Esprit. Ich glaube, die sagten so, unser CGI-Feuer wird es schon richten. Ich glaube, das haben die beiden einfach gedacht. Alter, das Shooting in der Werkstatt, das sah aus wie so ein fucking Holy-Festival, ne? Mit diesen bunten Farben. Was ist damit passiert? Und hat das so die gesamte Click-Community irgendwie wegrationalisiert und jetzt müssen alle Sachen irgendwie biologisch abbaubar sein? Oder was ist das?
Ja, keine Ahnung.
Warum wird die Action zerstört, Alter, mit sowas?
Also ich muss einfach sagen, die Blockbuster-Rubrik macht mich in letzter Zeit wirklich unglücklich und ich komme aus diesem Film immer nur traurig und frustriert. Und ich
aber wir dürfen sie nicht abschaffen.
Dürfen wir das nicht? Also einmal im Monat muss ich für Cat vs. App traurig
leiden.
Und frustriert sein.
Ja, genau.
Ja, also für unsere fünf Zuhörer ist...
Ja. Na, sind schon ein paar mehr jetzt, aber...
ich habe euch wirklich lieb. Also das ist
ja, das ist der Liebesbeweis von dir.
Ja, sowas. Genau.
Also ich hatte ja so eine 5%ige Hoffnung, dass es nicht so ein komplettes Desaster wird, wie sich das jetzt doch entpuppt hat. Vielleicht ist das eines der ratsamen Sachen. So eine filmische, cineastische Wehmut. Wenn ich mir dann die beiden vorherigen Filme angucke. Ich glaube, man braucht auch dieses Negativ, weißt du? Damit man das positiv überhaupt ersehen kann. Und das hier ist das ideale Negativ für alles, was mit Action-Kino zu tun hat. Und das sollte jetzt die Referenz-Negativgröße sein, dass sich jeder Mensch, der irgendwas mit Action machen will, angucken muss. Und vielleicht braucht es auch mal diese Leuchtturm-Negativ-Filme, weißt du? So, diese über allem, die alles um sich herum erleuchten und dass alle anderen Filme diese gefährlichen Fahrwasser umschiffen, weißt du, was ich meine? Vielleicht braucht es sie, um genau das nicht zu machen. Vielleicht haben zwei andere aufstrebende Regisseure diesen Film gesehen und dachten so, what the fuck, Alter, das ist richtig schlimm, wir müssen doch nochmal richtig gut machen, weißt du? Also ich bin ja in dem Sinne auch Optimist, ne, dass auch selbst aus sowas noch irgendwas Positives rauskommt. Ich habe mich auch sehr lebendig gefühlt, als ich diesen Film geguckt habe auf eine Art und Weise. Das haben wir schon mal gehabt. Ich finde, dass wenn man sich wirklich mit so Filmen, die man klipp und klar einfach als schlecht und beschissen deklarieren muss. Und nachdem wir das jetzt auch halbe Stunde lang erörtert haben, glaube ich, kann man auch dieses Prädikat Scheiße einfach mit Fug und Recht erteilen, diesen Stempel drauf machen, oder?
Ja.
Dass diese Filme aber immer wieder dazu führen, dass man noch weiß, dass man am Leben ist, weil man diese Scheiße immer noch erkennt. auch ein wichtiges Learning für mich aus diesem Film. Das habe ich jetzt, so sage ich mir das jetzt einfach, dass das so ist. So, ach scheiße, wissen wir eigentlich schon, was wir als nächstes Filme machen? Nee,
ich komme aber in der nächsten Zeit, könnte ich Tenet schauen. Das sind wahrscheinlich die nächsten 4 Wochen, kriege ich das hin. Danach bin ich wieder in New York, dann kann ich das nicht mehr. Aber ich habe hier I'm Thinking of Ending Things von Charlie Kaufman auf dem
Ach, Twitter. Der Film, ja, den gibt's bei Netflix. Okay. Als was dann?
Ist das ein Indie-Darling? Ich meine, Charlie Kaufman ist schon ziemlich, ziemlich groß. Aber ich weiß nicht, wie viele. Klar. Eternal Sunshine, Synecdoche, Adaptation, Being John Malkovich, das sind ja alles so Favoriten von denen, die independent in diese Richtung tendieren. Ich glaube, wir müssen das einfach als sehr fluide Bezeichnung ansehen, Indie-Darling.
Aber es wurde nicht von ihm produziert, weil von der Thematik ist es eindeutig kein Blockbuster zum Beispiel. Aber es kann ja auch in diesem Zwischenreich existieren. Ich finde, den können wir gerne als Indie-Darling deklarieren.
Alles klar.
Und darüber dann auch ja gerne diskutieren.
Klingt gut.
Und als alte Perle.
Ich habe vor 2 Wochen einen Film gesehen, Kuroneko 68 von Shindo. Ist ein Horrorfilm.
Vielleicht sogar gar nicht schlecht, weil Ending Things soll ja auch so ein bisschen horrormäßig sein. Also auf jeden Fall macht es der Trailer so ein bisschen auf, finde ich.
Ja.
Dass das so ein bisschen weird wird.
Und Halloween rückt näher.
Machst du sowas so Pumpkins vor die Tür und
Ja, klar.
Ja.
Und das ist für mich so die Jahreszeit, wenn ich wirklich mit Emphase Horrorfilme schaue. Die ersten Cronenberg-Filme aus den 70ern schauen. Season of the Witch von Romero, The Driller Killer von Ferrara, was noch? The Host von Bong Joon-ho, The Wicker Man.
Das klingt doch nach einer wunderbaren, sagen wir lieber 3 oder 4 Motto-Nächte, um
das zu sagen. Ja, genau. Aber wir werden auf jeden Fall, ich vergesse jetzt, was wir machen wollten. Wir wollten,
Kuroneko.
Das weiß ich. Aber ich habe mit meinen Kumpels jetzt abgemacht, dass wir zu Halloween einen Filmtag machen.
Ja, haben wir doch viel zu tun. Bis in 2 Wochen dann.
Super, ich freue mich.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.